Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Generalstreik in Portugal. Der Protest gegen die Sparpläne der Regierung ist groß. Parlamentswahlen in Afghanistan. Das Endergebnis ist da, aber Klärung bringt das nicht. Berufslehre in der Schweiz. Die Unternehmen stellen immer höhere Ansprüche an die Lehrlinge. Der Bundesrat im Jura. Aus Sympathie mit dem Kanton tagt die Landesregierung in Delsberg. Und eine Botschafterin des Kantons, SP-Regierungsrätin Elisabeth Bohm-Schneider, ist im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen mit Daniel Hofer.
In Portugal ist der größte Generalstreik seit 2 Jahrzehnten im Gang. Die beiden wichtigsten Gewerkschaften des Landes hatten dazu aufgerufen, um gegen den Sparkurs der Regierung zu protestieren. Und laut Medienberichten beteiligen sich viele am Streik. Züge und Busse fahren nicht, fast alle Flugzeuge bleiben am Boden und auch andere Dienstleister streiken, etwa Angestellte der Post, von Banken oder Spitälern. Portugal ist stark verschuldet. Die Regierung hat nun für das nächste Jahr einen strengen Sparplan ausgearbeitet und will auch Steuern erhöhen. In Irland, das ebenfalls in großen Finanzproblemen steckt, will die Regierung am Nachmittag einen Finanzplan für die nächsten 4 Jahre vorstellen. Im Kanton Zürich hat der Lehrerinnen- und Lehrerverband seine rund 4'000 Mitglieder für heute zu einer Protestaktion aufgerufen. Vorgesehen war, anstelle der Schulstunde zwischen 11 und 12 eine Personalversammlung einzuberufen. Im Zentrum steht dabei die Frage, mit welchen Massnahmen die Lehrkräfte entlastet werden können. Der Verband fordert, das Wochenpensum der Volksschullehrer um 4 Stunden zu reduzieren. Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat ihre Strafanträge im Prozess zum Einsturz einer Tiefgarage in Grätzenbach gestellt. Demnach fordert der Staatsanwalt für die 5 Angeklagten bedingte Freiheitsstrafen zwischen 14 und 24 Monaten. Vor Gericht stehen ein Ingenieur, sein Vorgesetzter, die beiden Bauherren sowie ein Bauleiter. Nach Ansicht der Anklage sollen die 5 wegen fahrlässiger Tötung, wegen fahrlässigen Verursachens eines Einsturzes sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt werden. Beim Einsturz einer Tiefgarage waren am 27. November 2004 7 Feuerwehrmänner ums Leben gekommen. Sie standen im Einsatz, um einen Autobrand in der unterirdischen Einstellhalle zu löschen. In der Schweiz werden nach wie vor viele Wohnungen gebaut und diese Neubauten tragen maßgeblich zur guten Lage des Baugewerbes bei. Zurzeit stehen in der Schweiz 67'000 Wohnungen im Bau, meldet der Bauindex der Credit Suisse und des Schweizerischen Baumeisterverbands. Das sind so viele wie seit 1994 nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Index für das diesjährige 4. Quartal um 6,2% höher. Nach wie vor profitiere die Bauwirtschaft von privaten und öffentlichen Investitionen. In Afghanistan hat die Wahlkommission das Ergebnis der Parlamentswahlen vom 18. September bekannt gegeben. Es fehlen noch die Resultate aus einer der 34 Provinzen. Eine Einschätzung der politischen Kräfteverhältnisse im künftigen Parlament ist aber schwierig. Es gibt keine Parteien. Die Stimmen wurden für einzelne Kandidaten abgegeben. Wegen Unregelmäßigkeiten disqualifizierte die Wahlkommission insgesamt 24 Personen, die eigentlich gewählt waren. Nach dem Urnengang hat es massive Vorwürfe über Wahlbetrug gegeben. Nach der Bekanntgabe der Resultate kam es heute in Kabul zu Demonstrationen. Die Wahlkommission lehnt es aber ab, die Wahl für ungültig zu erklären. In Deutschland sollen Landwirte weiterhin für Schäden haften, die gentechnisch veränderte Pflanzen anrichten. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und damit eine Beschwerde des Bundeslandes Sachsen zurückgewiesen. Wirtschaftliche Schäden können beispielsweise entstehen, wenn gentechnisch veränderte Pflanzen in die Ernte auf einem Nachbarfeld geraten, auf dem nicht veränderte Pflanzen wachsen. Der Entscheid bedeutet auch, dass Landwirte den Standort von Feldern mit gentechnisch veränderten Pflanzen veröffentlichen müssen. In Neuseeland haben die Behörden die 29 Bergarbeiter für tot erklärt, die seit letzten Freitag in einer Kohlenmine vermisst werden. Am Morgen hat es in dem Bergwerk eine zweite Gasexplosion gegeben, viel stärker als die erste vom Freitag. Das könne niemand überlebt haben, sagte der zuständige Polizeichef. Im letzten Jahr kamen weltweit noch fast 4000 Menschen durch Landminen ums Leben. Seit 1998, als erstmals Daten erhoben wurden, ist dies jedoch die tiefste Opferzahl. Die internationale Kampagne für das Verbot für Landminen spricht deshalb von einem Fortschritt. Auch habe man im letzten Jahr eine Fläche von 550 Quadratkilometern von Landminen geräumt. Das sei so viel wie noch nie. Doch sind noch immer nicht alle Staaten der Konvention zum Verbot der Landminen beigetreten, darunter China, Indien und die USA.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht's mit diesen Schauplätzen. Portugal, die wütende und hilflose Bevölkerung streikt. Afghanistan, das Land rätselt über die Machtverhältnisse im Parlament. Neuseeland, das Land trauert um die 29 Bergarbeiter. Und dann zur Schweiz. Erste Arbeit, große Überforderung. Warum Schweizer Konzerne von Lehrlingen so viel verlangen? Erste Liebe, erste Hiebe oder die Gewalt in Teenager-Beziehungen.
Dabei fand sie seine Eifersucht am Anfang richtig süß. Er liebt sie eben richtig, dachte sie sich.
Die Geschichte von Nina. Im Jura begegnen sich in diesen Minuten Bundesrat und Bevölkerung. Und nicht nur der Bundesrat ist in den jüngsten Kanton gereist, sondern auch das Tagesgespräch. Zu Gast ist die beliebte SP-Regierungsrätin Elisabeth Bohm-Schneider um 13 Uhr. Weiter zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.434 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.33.15 gehandelt, der Dollar zu 99,97 Rappen. Das Wetter im Norden bleibt es am Nachmittag grau und lokal gibt es etwas Schneeregen. In den Alpen zeigt sich auch für längere Zeit die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 Grad. Im Süden gibt es mit nachlassendem Nordföhn viel Sonnenschein bei Temperaturen bis 11 Grad. Am Donnerstag ist es in den Bergen und im Süden zunächst noch teilweise sonnig. Dann setzt vom Westen her ab und zu Schneefall ein. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 3 und im Süden bei 7 Grad. Am Freitag ist es meist bewölkt und zeitweise fällt Schnee bei 0 Grad im Norden und 5 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei. Straßenzustand, ein Hinweis zur Befahrbarkeit der Pässe. Nebst jenen mit Wintersperre sind Bernina, Flüela, Lukmanie, Bion und Wolfgang schneebedeckt. Die übrigen Alpenpässe sind normal befahrbar.
Die portugiesische Regierung steht unter enormem Druck der anderen Euro-Länder, dass es ein massives Defizit unter Kontrolle bringt. Die Sorge ist groß, dass Portugal, wie Griechenland und Irland, bald von der Unterstützung der europäischen Partner und des Internationalen Währungsfonds abhängig werden könnte. Darum hat die Regierung ein rigoroses Sparprogramm beschlossen, doch dagegen regt sich nun großer Widerstand. In Portugal ist Generalstreik, an den Flughäfen des Landes sind praktisch alle Flüge gestrichen, die Häfen sind geschlossen, 3/4 der Züge und 60% der Busse sind ausgefallen und in Lissabon verkehren keine U-Bahnen. An zahlreichen Schulen gibt es keinen Unterricht und in vielen Spitälern nur noch einen Notdienst. Das klingt nach einer großen Beteiligung. Ich fragte darum unseren Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind, ob ihn die Streiksolidarität erstaune.
Eigentlich nicht angesichts der Stimmung im Lande. Die allermeisten Portugiesen sind der Meinung, es gäbe wahrhaftig genug Gründe, sich am Generalstreik zu beteiligen, weil sie eigentlich alle sehr direkt betroffen sind vom Sparprogramm, das den Anlass bietet, zu diesem Generalstreik Lohneinbußen auch ihrer künftigen Renten, Erhöhung der Mehrwertsteuer etc. Was aber eine andere Frage ist, ob man sich das leisten kann, denn wer streikt, der wird heute auch nicht bezahlt. So wird also bis zum Schluss umstritten bleiben, wie hoch die effektive Streikbeteiligung war, wer da freiwillig der Arbeit fernblieb und wer nicht. Und für viele Leute ist auch klar, dass das Sparprogramm, das den Anlass für diesen heutigen Generalstreik bietet, eben unvermeidlich sein wird angesichts der Lage des Landes und dass wahrscheinlich sogar weitere Opfer fällig würden.
Ist denn zu erwarten, dass die portugiesische Regierung von ihrem Sparkurs überhaupt abrückt?
Nein, damit kann man eigentlich nicht mehr rechnen. Die Regierung hat sich mit der wichtigsten Oppositionskraft vor 3 Wochen darauf geeinigt, auf einen Kompromiss, wie man das Sparprogramm durchs Parlament bringen wird. Und das bedeutet, dass dieses Sparprogramm im Parlament eine solide Zweidrittelsmehrheit, sogar ein bisschen mehr, finden wird.
Also muss man davon ausgehen, dass der heutige Generalstreik, egal wie groß er wird, eigentlich nur eine symbolische Bedeutung hat.
Ja, und eine Ohnmachtsäußerung wahrscheinlich ist das. Das wird man es bezeichnen dürfen und müssen.
Ein anderes EU-Land, Irland, musste schon unter den EU-Rettungsschirm. Wie groß ist die Gefahr, dass auch Portugal die Rettung der EU benötigt?
Das ist mit jedem Tag akuter geworden in den letzten Wochen. Portugal hat nach der Vereinbarung über das Sparprogramm mit der Opposition eine kurze Verschnaufpause bekommen von den Finanzmärkten. Aber seit etwa 10 Tagen steigen die Zinsen für seine Staatsschulden laufend an und haben jetzt mit rund 7%, sogar leicht darüber, eigentlich die Schmerzgrenze schon überschritten. Mit anderen Worten, lange wird es Portugal nicht mehr schaffen, sich aus eigener Kraft auf den Beinen zu halten, weil es eben Zinsen auf diesem Niveau für seine gesamten Anleihen nicht sehr lange wird durchhalten können.
Das waren Einschätzungen unseres Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind. Das Endergebnis der afghanischen Parlamentswahl liegt nun endlich vor. Mehr als 2 Monate sind vergangen, seit die Bevölkerung Afghanistans an die Urne gegangen ist. Die Wahlkommission und auch die UNO sprechen von einem Erfolg für das afghanische Volk. Eigentlich erstaunlich, denn die Wahl ist alles andere als frei und fair verlaufen. Fredrik Steiger berichtet.
10 Wochen zwischen der Wahl und der Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses, bei dem übrigens immer noch die Resultate aus einer Provinz fehlen, rund ein Viertel ungültige Stimmen wegen Betrugsverdachts, 27 zunächst als gewählt geltende Kandidaten, denen ihr Parlamentssitz wieder entzogen wurde, und mehrere Entlassungen in der Wahlkommission. Außerdem ging von geschätzten knapp 15 Millionen Wahlberechtigten im Land nur etwa ein Drittel wählen, vielerorts konnten die Wahllokale wegen mangelnder Sicherheit gar nicht öffnen. All das deutet nicht darauf hin, dass die jüngste Parlamentswahl in Afghanistan Anfang September auch nur einigermaßen korrekt verlaufen ist. Aber Staffan de Mistura, der Chef der UNAMA, der UNO-Organisation für Afghanistan, gibt zu bedenken:
Afghanistan in this year would have been probably the worst place ever to have elections taking place in view of the conflict and many.
Wohl noch nie habe in einem derart schwierigen Land eine Wahl stattgefunden, im Grunde mitten in einem blutigen Krieg. Trotz Todesdrohungen der Taliban und Angriffen auf Wahllokale und Wähler gingen mehr als 5 Millionen Afghaninnen und Afghanen an die Urne. Die gute Nachricht, so der UNO-Chef, sei deshalb, dass die Wahlen überhaupt über die Bühne gingen. Die Einsetzung des neuen Parlaments sei jetzt ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Demokratisierung Afghanistans. Ganz ähnlich äußert sich Fazel Ahmad Manavi, der Chef der Wahlkommission, nach der Bekanntgabe der Ergebnisse. Es fragt sich jedoch, ob das neue Parlament von der Bevölkerung als legitim angesehen wird. Zumindest ist es aber eine Diskussionsplattform. Vertreter zahlreicher Bevölkerungsgruppen gehören ihm an. Abgeordnete aus dem kleinen liberalen Bürgertum in den Großstädten Kabul und Herat, Vertreter von Warlords, Taliban-nahe Politiker, Vertreter der Landbevölkerung und dank Quotenregelung auch gut 25% Frauen. Die Vollmachten des afghanischen Parlaments sind aber begrenzt. Wer in Kabul regiert, bestimmen nicht die Abgeordneten. Sie können bloß Vorschläge von Präsident Hamid Karzai für Ministerämter ablehnen. Und taten dies voriges Jahr im Fall einiger hochkorrupter Politiker auch. Weil es in Afghanistan keine Parteien und damit auch keine Parteiprogramme gibt, lässt sich nicht sagen, ob das neue Parlament konservativer, religiöser, moderner oder weltoffener ist als das alte. Man weiß auch nicht, wie viele Parlamentarier hinter Präsident Karzai und wie viele hinter der Opposition stehen, zumal die Loyalität einzelner Abgeordneter oft über Nacht wechselt. Das alles zeigt, in Afghanistan wird zwar, nicht zuletzt auf Drängen des Westens, ein Stück Demokratie inszeniert. Doch mit echter Demokratie hat das wenig zu tun und kann es angesichts der Verhältnisse im Land auch gar nicht.
Neuseeland trauert und die Angehörigen der 29 Bergleute, die am Freitag in einer Kohlemine verschüttet worden waren, müssen jetzt wohl jede Hoffnung aufgeben, dass sie ihre Söhne, Männer und Väter je wieder sehen. Denn in der Grube gab es am Morgen eine neue Explosion. Der Bericht von Bernd Muschborowska.
Entsetzen und Trauer bei den Einwohnern des neuseeländischen Bergbaustädtchens Greymouth. Von den 29 seit Freitag vermissten Bergleuten ist vermutlich keiner mehr am Leben. Die ganze Nation fühle mit den Angehörigen, sagte Premierminister John Key. Heute trauert die ganze Nation um diese Männer. Bis heute Morgen hatten wir noch Hoffnung, jetzt müssen wir den Schmerz akzeptieren. Am Nachmittag hatte es eine zweite Explosion im Innern des Bergwerks gegeben. Man gehe deshalb davon aus, dass die vermissten Bergleute nicht mehr am Leben sind, sagte Einsatzleiter Gary Knowles. Das war eine gewaltige Explosion, mindestens genauso stark wie die erste am Freitag. Nach Meinung aller Experten und der Rettungskräfte hat niemand diese Explosion überlebt. Für die Angehörigen sei die Nachricht ein schwerer Schlag gewesen, sagte der Chef des Pike River Bergwerks, Peter Whittall. Unter den 29 vermissten Männern im Alter zwischen 17 und 62 Jahren waren 24 Neuseeländer, 2 Australier, 2 Briten und 1 Südafrikaner. Ich habe mit den Familien gesprochen und sie waren am Boden zerstört. Bis zuletzt hatten alle gehofft, dass ihr Sohn, ihr Ehemann oder Bruder das Unglück überlebt haben könnte. Diese Hoffnung ist nun verloren. Lawrence Drew, der Vater eines der vermissten Kumpel, machte der Einsatzleitung schwere Vorwürfe wegen der Verzögerung der Rettungsaktion. Auch nach der zweiten Explosion unter Tage, sagte er, könnten die Männer noch am Leben sein. Wir hoffen noch auf ein Wunder. Bei der Lage des Schachts und dem Verlauf der Explosion gibt es noch immer eine kleine Chance, dass jemand überlebt hat und in einer Luftblase im Innern der Mine sitzt. Man werde alles tun, um die Leichen der Männer zu bergen, sagte der Chef des Bergwerks Peter Whittall. Noch sei es aber viel zu gefährlich, in den Schacht hineinzugehen. Whittall hatte heute Morgen Rettungskräfte davon abgehalten, auf eigene Gefahr nach den Vermissten zu suchen. Kurz darauf hatte es die zweite Explosion gegeben. Auch wenn die Männer nicht mehr am Leben sind, was sehr wahrscheinlich ist, wollen die Angehörigen, dass wir sie rausholen, und ich will das auch. Aber noch wäre es viel zu gefährlich, die Mine zu betreten. Die Gaskonzentration ist weiterhin sehr hoch und es könnte jederzeit noch eine Explosion geben. Auch über die Zukunft des Bergwerks wird bereits nachgedacht. Pike River sei jedoch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, sagte Premierminister Key.
Erste Liebe, erste Hiebe. Das Thema Gewalt in Liebesbeziehungen von Jugendlichen werde unterschätzt, stellen Frauenorganisationen fest. Jede vierte junge Frau erlebe bereits in ihrer ersten Beziehung Gewalt, sagen Untersuchungen. Gewalt und Teenagerliebe ist deshalb auch ein Thema der Informationskampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, welche Frauenorganisationen in diesen Tagen durchführen. Inlandredaktorin Christine Wanner mit der Geschichte von Nina.
Von den Eltern beschimpft und gedemütigt, vom Vater verprügelt, ist Nina ins Mädchenhaus in Zürich geflüchtet. Zu diesem Zeitpunkt ist Nina 15 Jahre alt und verliebt. Ihr Freund, so sagt sie, sei immer für sie da und habe sie dabei unterstützt, diesen Schritt zu wagen. Doch eines Tages ist alles anders, sagt Sandra Fausch, die Nina als Sozialarbeiterin im Mädchenhaus begleitet hat.
Verzweifelt sitzt Nina in ihrem Zimmer, die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Ihre Lippe ist dick aufgeschwollen und blutet, der Rücken schmerzt wegen 2 riesigen blauen Flecken. Ihr Freund hat sie schon zum 3. Mal geschlagen. Richtig verprügelt hat er sie dieses Mal.
Weil sie einen anderen Jungen zu lange angeschaut haben soll. Sandra Fausch leitet die Bildungsstelle Häusliche Gewalt in Luzern und sagt, die Gewalt in gewaltgeprägten Liebesbeziehungen unter Jugendlichen komme schleichend.
Keine dieser Beziehungen ist von Beginn weg mit Gewalt gestartet. Da war vielleicht ein kontrollierendes Verhalten, da war vielleicht Eifersucht, was aber von den jungen Frauen als Zeichen von Liebe dann auch missverstanden wurde.
Wie es auch Nina getan hat. Dabei wären es Warnsignale, sagt Sozialarbeiterin Fausch. Das Phänomen ist in der Schweiz kaum erforscht. Studien aus den USA und Großbritannien gehen davon aus, dass jede dritte, vierte oder fünfte Jugendliche betroffen ist, sei es durch psychische oder physische Gewalt. Nach Angaben der Fachstelle gegen Gewalt des Eidgenössischen Büros für Gleichstellung gehen die Formen der Gewalt von Demütigungen, Drohungen, permanenter Kontrolle bis hin zu körperlicher und sexueller Gewalt. Auch jugendliche Männer sind betroffen. Bei der sexuellen Gewalt gehen die Studien von knapp einem Sechstel aus. Jugendliche, die Gewalt erlebten, seien auch suchtgefährdeter, sagt Sozialarbeiterin Sandra Fausch.
Alkohol, Medikamenten, Drogenmissbrauch ist zum Beispiel etwas, das bei gewaltbetroffenen jungen Menschen häufiger vorkommt als bei jenen, die keine Gewalt erfahren haben. Bei jungen Frauen aber zum Beispiel auch Selbstverletzungen oder Essstörungen als deutliche Folgeerscheinungen von erlebter Gewalt.
Eine weitere Folgeerscheinung könne sein, wie bei Nina, dass die Gewalt weitergehe.
Gerade wenn Kinder oder Jugendliche Gewalterfahrungen nicht verarbeiten können, keine Bewältigungsstrategien haben, diese auch nicht thematisieren können, haben sie ein erhöhtes Risiko, später selber wieder in Gewaltbeziehungen zu landen, sei das als Opfer wieder oder auch als gewaltausübende Person.
Und diese Spirale der Gewalt gelte es zu durchbrechen, sagt Sandra Fausch. Dazu brauche es erst einmal das Bewusstsein, aber auch mehr Forschung über Gewalt in Teenagerbeziehungen.
Die Schweizer Berufslehre ist ein Erfolg, aber die Zeiten ändern sich, die Berufswelt verändert sich mit. Und darum müsse sich die Berufsausbildung den neuen Realitäten anpassen, auf allen Stufen. Das fordert der liberale Think Tank Avenir Suisse. Wirtschaftsredaktor Charles Lieper mit den Einzelheiten.
Polymechanikerinnen, KV-Absolventen, Informatikerinnen. Junge Menschen, die vor allem diesen Ausbildungsweg wählen, eine Lehre machen und ein oder zwei Tage pro Woche die Schulbank drücken, sehen sich einer neuen Wirklichkeit gegenüber. Schweizer Unternehmen stellen immer höhere Ansprüche an die Berufseinsteiger. Treibende Kraft dabei sei die immer stärkere Ausrichtung der Schweizer Unternehmen auf den Weltmarkt, stellt Patrick Schellenbauer fest, Autor der Studie zur Zukunft der Berufsbildung in der Schweiz.
Ja, je mehr reine Produktionstätigkeiten ins Ausland ausgelagert werden, desto mehr steigt die Wissensintensität der Tätigkeiten, die in der Schweiz bleiben. Was eben auch heisst, dass die Ansprüche an die Lernenden in der Berufslehre steigen.
Fließend Fremdsprachen sprechen, mehr Know-how im Umgang mit neuen Informations- und Kommunikationsmitteln, mehr Allgemeinwissen, das sei in Zukunft stärker gefragt. Will heißen, weniger handwerkliche Fertigkeiten, sondern Spezialwissen, wie Produktionsprozesse vereinfacht, verbessert, flexibler gestaltet werden können.
Wir glauben, dass es durchaus Berufe gibt, die so anspruchsvoll werden, dass man sich überlegen muss, ob sie nicht an einem höheren Ort im Bildungssystem angesiedelt werden müssten.
Das tönt nach Akademisierung der Berufsausbildung. Nein, unterstreichen die Studienautoren von Avenir Suisse. Im Gegenteil, die Fachhochschulen müssten wieder stärker die Rolle übernehmen, die sie einmal hatten. Analog der klassischen Lehre müsste auch im Hochschulsystem ein duales Prinzip etabliert werden, erklärt Patrick Schellenbauer.
Ja, die Fachhochschulen sollten eben keine Universitäten sein, sondern eben angewandte Hochschulen. Aber wir sehen heute im Bildungssystem drin eben auch diesen Zug aus dem Gymnasium in die Fachhochschulen. Und das sehen wir zum Teil mit einer gewissen Sorge an, weil es eben die Profile der akademischen Hochschulen und der Fachhochschulen zu verwischen beginnt.
Wer an einer Fachhochschule will, müsste gleichzeitig zum Beispiel einen Lehrvertrag mit einem Betrieb abschließen. Trainees in Banken oder großen Industriekonzernen tun dies heute schon. Auf diese Weise könnte der stark steigende Hunger der Schweizer Unternehmen nach höher qualifizierten Fachkräften gestillt werden, ohne den Bezug zur Praxis zu verlieren. Kritischer wird das Gewerbe diese Szenarien beurteilen. Mehr Schulbank drücken, weniger im Betrieb mitarbeiten. Da stellt sich für manchen Arbeitgeber die Frage, ob sich die Lehrlingsausbildung überhaupt noch lohnt. Das anerkennt auch Patrick Schellenbauer von Avenir Suisse. Entsprechend relativiert er.
Die Wissensgesellschaft, die wird ja nicht jeden Bereich der Wirtschaft erfassen. Also gute Handwerker und ein guter Spengler, den werden wir auch in 50 Jahren noch wollen und brauchen.
Das heißt aber auch, dass Jugendliche, die heute schon Mühe haben, den steigenden Ansprüchen in der Berufsbildung gerecht zu werden, noch stärker unter Druck kommen und in ihrer Berufswahl noch stärker eingeschränkt werden.
Sparen ist eine Tugend und hat in der Schweiz Tradition. So gibt es in Baselbiet seit über 100 Jahren sogenannte Sparvereine. Dort legen die Mitglieder jeden Monat einen Batzen auf die Seite und bekommen ihn dann nach 5 Jahren mit Zins und Zinseszins wieder zurück. Lange ein Sparmodell mit wenig Risiken, wenig Profit und wenig Beachtung, bis plötzlich die Finanzmarktaufsicht FINMA die Sparvereine entdeckte. Beat Giger.
Der Schock saß tief. Johannes Oehler, Präsident der Baselbieter Sparvereine, erinnert sich gut an den Moment, als er Post aus Bern bekam.
Ja, da waren wir natürlich überrumpelt und praktisch sprachlos.
Die Baselbieter Sparvereine sind ein Relikt aus vergangener Zeit. Die Geschichte geht zurück ins 19. Jahrhundert, als auch im Kanton Basel-Land immer mehr Fabriken Fuß fassten.
Mit dieser bescheidenen Industrialisierung ist auch Geld in verschiedene Haushaltungen gekommen. Und damit dieses Geld nicht anderweitig in Wirtshäusern oder so wieder verpulvert werden konnte, hat man die Sparvereine gegründet mit dem Zweck und dem Ziel, zwangsweise einen bescheidenen Betrag monatlich zurückzulegen.
Das Prinzip beruhte darauf, dass man nur so viel sparte, ohne es am Menüplan zu merken. Das heißt, niemand sollte Hunger leiden. Die Mitglieder mussten ihren Sparbatzen anfänglich in einem Kuvert beim Kassier abliefern. Dieser sammelte das Geld ein und brachte es auf die Bank. Die gut 7000 Mitglieder, die heute in einem Sparverein mitmachen, überweisen das Geld viel einfacher per Dauerauftrag. Ansonsten hat sich an der Tradition aber nur wenig geändert. Am Schluss einer Periode, in der Regel nach 5 Jahren, erhalten die Mitglieder ihr Erspartes zurück. Natürlich mit Zinsen, versteht sich. Viel Gewinn wirft dieses Modell nicht ab, dafür sei es risikoarm. Im Zug der Finanzkrise haben die Sparvereine, die jahrelang unter Mitgliederschwund litten, deshalb neuen Zulauf erhalten. Aber auch die Finanzmarktaufsicht FINMA richtete jetzt ein Auge auf die Baselbieter. FINMA-Sprecher Alain Bixel verweist auf das Bankengesetz.
In diesem Bankgesetz gibt es gewisse Tätigkeiten, die eben einer Bewilligungspflicht unterstellt sind, wie eben gerade was diese Sparvereine anbieten, das heißt Entgegennahme von Publikumseinlagen. Die nehmen Geld vom Publikum und verwalten das in irgendeiner Form und das ist bewilligungspflichtig.
Das Problem, diese Bewilligung hat keiner der 50 Baselbieter Sparvereine eingeholt. Die FINMA verstand keinen Spaß und plötzlich stand die Existenz der Sparvereine in Frage. Deren Präsident Johannes Oehler konnte sich hingegen nicht erklären, warum die FINMA ausgerechnet die Baselbieter Sparvereine ins Visier nahm.
Wir waren überzeugt, wir haben ja alle die vielen, vielen Jahre nie etwas Unrechtmäßiges getan. Im Gegenteil, wir sind auch heute noch davon überzeugt, wir haben immer nur Gutes getan, Sinnvolles, Segensreiches. Das kann doch weiss Gott wegen einer gesetzlichen Regelungen nicht plötzlich so unanständig oder verwerflich sein.
Der Baselbieter SVP-Nationalrat Christian Miesch kam den Sparvereinen zu Hilfe und versuchte zu vermitteln. Am Schluss konnten sich beide Parteien doch noch einigen.
Wir hatten 2 Auflagen bekommen, nämlich die Namensänderung. Es darf kein Hinweis ersichtlich sein auf ein Geldinstitut. Das dürfen nur die Banken Geld einsammeln. Und das andere war, sie verlangten eine Bankgarantie von der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank.
Die Bank bürgt also für die Sparvereine. Bleibt die Frage, die viele Mitglieder der Sparvereine beschäftigt. Bei allem Pflichtbewusstsein hat die FINMA, die sich in den letzten Monaten kaum über Arbeitsmangel beklagen konnte, nicht Wichtigeres zu tun? FINMA-Sprecher Alain Bixel nimmt den Angriff gelassen und schmunzelt.
Also grundsätzlich muss ich sagen, das ist eigentlich die Kernaufgabe der FINMA. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass Kunden, die ihr Geld an Institutionen geben, nicht riskieren, dass das Geld irgendwann nicht mehr da ist. Da gibt es natürlich spektakuläre Fälle, die wir in letzter Zeit erleben durften, aber das geht auch im Kleinen. Auch diese Kunden, diese Sparvereine, die müssen davon ausgehen können, dass ihr Geld nach einer gewissen Laufzeit immer noch da ist.
Der Knatsch ist also beigelegt. Die altehrwürdigen Sparvereine heißen neu Fünf-Lieber-Vereine und können in Zukunft vollkommen legal weiter funktionieren.
Beat Giger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.